Aber nichtsdestotrotz, heute wird es noch ein bisschen um Geschichte gehen, aber wir werden hoffentlich bereits einen sehr zentralen Wissensbereich berühren, oder die Anfänge dieses Wissensbereiches berühren, der eben auch diese Lehrveranstaltung trägt und ihr einen Möglichkeitsraum schafft, nämlich die Wissenschaft. Dürfte ja klar sein, all das, was hier stattfindet, ist im weitesten Sinn im Bereich der Wissenschaft zu verorten, und insofern ist natürlich die Geschichte der Wissenschaft die Geschichte der Möglichkeit, hier über das, was ich gerade vortrage, überhaupt zu sprechen. Das ist ganz klar. Gut, ich habe das letzte Mal, soweit ich mich erinnern kann, die Problematik oder das Problematischwerden von Wahrheit ein bisschen angesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass unter einfach oder als einfach vorgestellten sozialen Bedingungen Wissen per se wahr ist. Einfache Gesellschaften unterscheiden nicht zwischen X ist wahr und es ist der Fall, dass X wahr ist. Das heißt, wissenschaftlich formuliert, zwischen Objektebene oder Vollzugsebene und Metaebene. Einer Metaebene, in der die Vollzugsebene thematisiert wird, reflektiert wird, beobachtet wird. Sie kennen vielleicht diese Debatten um diese Beziehung von Objektebene zu Metaebene. Auch sie sind ein bisschen belastet durch die Hierarchisierung, die da drinnen steckt. Also Sie kennen vielleicht auch die Debatten um materialistische Fundierungsversuche von Geistesarbeit, wo es dann immer implizit um so etwas geht wie Voraussetzungen, die sowas wie existenzielle Bedingungen schaffen, damit überhaupt etwas gewusst werden kann, gedacht werden kann, irgendeine Art von geistiger Aktivität stattfinden kann. Das heißt, ich habe es auch bereits angesprochen, man könnte diesbezüglich vielleicht sagen, wir müssen zuerst essen, um überhaupt wohlgenährt dann denken können und vieles mehr. Insofern wäre die Geistesarbeit der manuellen Arbeit nachgeordnet. Und diese Implikation steckt auch ein bisschen in dieser berühmten Gegenüberstellung von Objektebene und Metaebene oder von Vollzugsebene des Wissens und Beobachtungsebene des Wissens. Und um diese Hierarchie, die da impliziert ist, ein bisschen zumindest zu reflektieren, wird eben in der neueren Theoriedebatte vielfach vorgeschlagen, von dieser ebenen Unterscheidungen im Hinblick auf simple Zahlenunterscheidungen zu markieren, also Erstebenen Tätigkeit und Zweitebenen Tätigkeit, und darauf hinweisen, dass im Hinblick auf jede weitere Ebene die zweite Ebene auch eine Erstebene ist. Ne? Also das heißt, diese sogenannte Objektebene oder Vollzugsebene, auf der eben Wissen per se wahr ist, würde diesbezüglich keine grundlegendere Ebene darstellen, sondern eine nur relativ hier und jetzt als solche markierte Ebene, die in Bezug zu ihrer nachfolgenden Metaebene eben zur Nächstordnungsebene oder Next Order Ebene, wie auch immer, Level, als interimistisch festgehaltene erste Ebene erscheint. Also ich komme vielleicht im Weiteren meiner Ausführungen, wenn wir zu dem historischen Zeitpunkt vordringen, der das alles thematisiert, eben zum 20. Jahrhundert, ein bisschen ausführlicher auf diese Unterscheidung. Einstweilen sei nur festgehalten, dass wenn man in diesem Sinne von Objekt- und Metaebene spricht oder wenn man das unterscheidet, sei keine Hierarchie in dem Sinne gemeint, dass eben die Objektebene die grundlegendere Ebene darstellt. Ich habe ja gesagt, Wissen ist immer vorwissensbedingt. Und insofern ist auch das, was Vorwissen ist, seinerseits bereits vorwissensbedingt. Wissen ist eben immer schon vorwissensbedingt. Es gibt in diesem Sinn eben keinen Anfang des Wissens. Es gibt keine grundlegende Ebene des Wissens. Und es gibt auch keine grundlegende Ebene der Wahrheit in dem Sinne. Auch was wahr ist, ist immer schon Vorwissensbedingt, abhängig von der Perspektive, die dasjenige Wissen, das jeweils auf dem Level im Spiel ist, determiniert und festlegt. Gut. Wie kommt es aber jetzt zu dieser Unterscheidung von erster und zweiter Ebene, sprich, wie wird die Wahrheit prekär? Wir haben das letzte Mal bereits angesprochen. Mein Vorschlag diesbezüglich ist nicht ein Konkurrenzverhältnis mit anderen Wahrheitsangeboten, sondern einfach die Tatsache, dass dasjenige Wissen, das sozusagen in Frage steht oder das hier und jetzt von jemandem gehandhabt wird, Nachfrageprobleme bekommt. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit der Korrelation von spezialisierten Wissen, von spezialisierten Angeboten und Nachfragen nicht hoch genug ist, damit dieses Wissen eben seine Bedingungen der Möglichkeit vorfindet. Diese Bedingungen der Möglichkeiten werden in sozialer Hinsicht im Tausch geschaffen durch reziprokes zur Verfügung stellen von Vorwissens, naja, sagen wir mal von Spezialwissensständen, die eben in arbeitsteiligen Gesellschaften von unterschiedlichen Gesellschaftsmitgliedern generiert werden. Und wenn es prekär wird, also wenn sozusagen irgendein Wissen so weit sich spezialisiert, dass der Rest der Gesellschaft da nicht mehr mitkommt und da keine entsprechende Nachfrage oder zumindest keine hinreichend wahrscheinliche Nachfrage stellen kann, dann wird es problematisch und dann werden Maßnahmen ergriffen, um eben diese Nachfrage zu sichern. Und eine dieser Maßnahmen besteht darin, dieses Wissen als wahr zu behaupten, nämlich als wahrer denn anderes, vergleichbares Wissen.
Entschuldigung, ich hätte eine Frage, ja, bitte. Und zwar eine Verständnisfrage. Ja. Kann man bereits also wissen, wenn ich weiß, dass ich etwas essen muss, um zu überleben, kann man das bereits als Wissen bezeichnen? Oder eher die Nahrungszubereitung als Wissen bezeichnen?
Naja, auf dem Level, auf das ich hinunterzusteigen bereit bin in meiner Konzeption, wäre natürlich auch das Wissen, dass ich, also simpel die Notwendigkeit zu essen, bereits als Wissen zu definieren. Als Wissen natürlich, das jetzt nicht ein bewusstes Wissen im Sinne von, was weiß ich, aha, ich weiß jetzt, ich muss essen, sondern im Hinblick auf ein Wissen, das ich halt im, was nicht, durch Hungergefühl und ähnliches
aus. Das heißt, Wissen ist dann nicht etwas nur menscheneigenes, sondern es können wir
ganz richtig wissen. Das drückt dieser Begriff das immer schon aus. Nicht? Also es ist sozusagen, es wird damit die Möglichkeit angedeutet, das, was wir auf bewusster Ebene als Wissen markieren, hinunter zu verlängern in all diese Bereiche, die eben dann vielleicht als Wissen des Organismus, als biologisches Wissen, als molekulares Wissen, als atomares Wissen bezeichnet werden kann und die in dem Sinne Vorwissen darstellen für dieses Wissen, das wir dann als bewusste Wissende prozessieren. Wobei bitte auch im Hinblick auf dieses Wissen natürlich nicht zu übersehen ist, dass es da auch eine ganze Reihe von eben unbewusst bleibenden oder bis vor kurzem zumindest unbewusst bleibenden Wissensständen gibt, die uns eben nicht als Vorwissen bewusst waren. Also ich glaube, das 20. Jahrhundert ist ja, gerade im 20. Jahrhundert sind ja eine ganze Reihe von Versuchen sehr bekannt geworden, latente Wissensstände, Unbewusstes zum Beispiel eben bewusst zu machen. Ich habe ja auch bereits erwähnt, nicht, die Diskussion um die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist natürlich eine Bewusstmachung von zuvor latent fungierendem Wissen. Das aus heutiger Sicht natürlich als Wissen erscheint, das aber eben für frühere Gesellschaften durchaus nicht als Wissen erschienen. Das war eine Lebenstatsache.
Also wenn zum Beispiel auch zwei Moleküle miteinander irgendwie interagieren, ist es dann auch Wissen oder ist das?
In dem Sinne wäre es natürlich auch Wissen, aber also sozusagen das Wissen, dass sie sich in ihrer atomaren Reaktion da gegenseitig zur Verfügung stellen. Aber es ist natürlich eine sehr problematische Geschichte und auch eine, muss man natürlich ehrlich auch dazu sagen, eine sehr viel und damit nichtssagende Geschichte, den Begriff so zu strapazieren. Es geht mir tatsächlich um unser Wissen, nicht? Um unseren Wissensbegriff, auch um unseren Wahrheitsbegriff. Nur lässt er sich sozusagen theoretisch schlüssig, meiner Meinung nach, nur fassen, wenn man bereit ist, dasjenige Wissen, das eben als Vorwissen fungiert und in dem Sinne nicht bewusstes Wissen darstellt, auch unter diesem Begriff zu fassen, zumindest temporär, um ihn dann näher zu erläutern. Ja, ich wollte ein bisschen konkreter werden heute. Ich wollte das Ganze eben an einem Wissensbereich ein bisschen erläutern, den Sie alle kennen, der natürlich auch in unserer Gesellschaft noch sozusagen in vieler Hinsicht eine Art des Wissens darstellt oder für viele Gesellschaftsmitglieder von uns natürlich eine Art des Wissens darstellt, dessen Wahrheit nicht hinterfragt wird, der aber doch im 20. oder mittlerweile 21. Jahrhundert so weit thematisiert oder problematisiert ist, dass man diesbezüglich dann doch auch die Wahrheitsfrage stellt. Wie das der Einzelne für sich beantwortet, ist natürlich sei dahingestellt, aber unsere Gesellschaft stellt diese Wahrheitsfrage natürlich, und das ist im Allgemeinen ein religiöses Wissen. In unserem Kontext naheliegend natürlich das Wissen der christlichen Religion. Daran lässt sich recht gut exemplifizieren, wie auf der einen Seite Wissen mal grundsätzlich als wahr fundiert wird, ich habe das bereits angedeutet, nämlich durch per se nicht mehr zu hinterfragende Wissensbezüge. Gott stellt im Sinne oder im Bereich des christlichen Glaubens, des christlichen Wissens eine Basis dar, die in diesem Bereich sinnvoll nicht mehr hinterfragt werden kann. Um das gleich auch ein bisschen weitergehend zu beleuchten, sei diesem Gottesbegriff auch gleich der Begriff der Realität zur Seite gestellt. Nicht? In den Naturwissenschaften ist die Realität derjenige Begriff, der das naturwissenschaftliche Wissen fundiert und der als solcher natürlich nicht mehr weiter hinterfragt werden kann. Wenn Sie, weiß nicht, die Art von Wissensarbeit betrachten, die hier geleistet wird, dann ist Bildungswissen oder der Wert von Bildungswissen innerhalb von Bildungssystemen oder von Hochschulen oder von Universitäten eine Basis, die nicht weiter hinterfragt wird. Es soll hier Bildungswissen vermittelt werden, aber ob dieses Bildungswissen gut oder schlecht ist, brauchbar oder nicht brauchbar, wird sinnvollerweise oder sollte sinnvollerweise eigentlich im Bildungssystem selbst nicht hinterfragt werden. Warum? Weil sich das Bildungssystem selbst aushebelt. Und daran wird bereits deutlich, was eben auch für das kirchliche Wissen oder das wissenschaftliche Wissen gilt. Sobald eine bestimmte Art von Wissen sich selbst zu hinterfragen beginnt, hebelt es seine Daseinsmöglichkeiten aus.
Entschuldigung, ja. Sind gerade in der
Wissenschaftsströmung, die Wissenschaft ist meiner Meinung nach, und deswegen auch hier diese Vorlesung übrigens, im Rahmen des Wissenschaftssystems, die Wissenschaft, wie sie im 20. Jahrhundert und insbesondere natürlich in der Gegenwart betrieben wird, zumindest in gewissen Bereichen betrieben wird, allen voran natürlich in der Philosophie betrieben wird, dabei sich selbst die Basis unter den Füßen wegzuziehen, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Aber das wird vielleicht ein Thema sein, das wir am Ende der Lehrveranstaltung eingehender noch behandeln werden. Lassen Sie mich zunächst einmal diese Geschichte des christlichen Wissens ein bisschen replizieren. Da sind eine ganze Reihe von Aspekten im Spiel, die doch die historischen Zusammenhänge recht gut zu beleuchten in der Lage sind. Christliches Wissen ist per se wahr, zunächst einmal. Es geht in diesem historischen Kontext, der damals geherrscht hat, bereits sehr früh darum, dieses christliche Wissen gegen anderes, vergleichbares Wissen abzugrenzen und zu sichern. Sie kennen die Geschichte, das christliche Wissen ist im Prinzip in einer Weltregion emergiert, die auch den Ursprung für mindestens zwei weitere große Weltregionen darstellt, nicht? Sinai, der Nahe Osten, also eine Konfrontation gleichsam von der Wiege weg mit anderen sehr wirkungsmächtigen Glaubenssystemen, kirchlichen oder religiösen Systemen, die das christliche Wissen sehr schnell sozusagen in die Notwendigkeit gedrängt hat, naja, zunächst einmal ganz klar das eigene Wissen als wahr zu behaupten, als wahrer zu behaupten, als eben das Wissen der Konkurrenz, sprich Nachfrage für dieses Wissen zu sichern. Bitte, das sei jetzt nicht blasphemisch gemeint, dieses ständige Betonen der Nachfrage, sondern es dürfte klar sein, dass sozusagen das, was an Wissensarbeit geleistet werden kann, um eben ein gewisses Wissen zu stabilisieren, auch damals in diesen frühchristlichen Kontexten einfach darauf angewiesen gewesen ist, um weitermachen zu können, dass hinreichende Nachfrage in der Gesellschaft bestanden hat. Also das heißt Interesse in der Gesellschaft bestanden hat. Naja, und Sie kennen diese Geschichte, Sie können sich vielleicht auch ein bisschen selbst weiter oder zu Ende denken. All diese Aspekte der christlichen Geschichte, die Legendenbildung um den Religionsstifter, die vielfache Aufarbeitung dieser Geschichte um Jesus zum Beispiel, auch natürlich dann die Weitergabe dieser Art des Wissens und all das, was wir so ganz allgemein als Religionsgeschichte des Christentums kennen, hat natürlich im Einzelnen sehr wesentlich dazu beigetragen, dass sich dieses Wissen Bereiche geschaffen hat. Nämlich eben diejenigen Bereiche oder den Bereich des christlichen Glaubens, innerhalb dessen es besondere Nachfragemöglichkeiten oder Nachfragewahrscheinlichkeiten gefunden hat. Das ist ganz klar, innerhalb dessen, was als christlicher Glaube und seinen Institutionen und seinen Weitergabemöglichkeiten definiert war, war sozusagen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieses Wissen ganz günstige Verbreitungsmöglichkeiten und Nachfragemöglichkeiten findet. Der interessante Aspekt diesbezüglich ist zunächst einmal, dürfte bekannt sein, der Diaspora, also das heißt das Hinausbewegens, wenn man so nennen will, aus diesem Entstehungskontext des Wissens. Diesbezüglich vielleicht eine sehr simple Überlegung, die aber auch klar sein dürfte, nicht? Wissen hat einen gewissen Problembezug. Wissen wird immer im Hinblick auf eine bestimmte Problematik generiert. Also ich will wissen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen einen Job finden werden nach Abschluss des Studiums und ich werde diesbezüglich Studien unternehmen oder einleiten, um eben diese Art des Wissens zu generieren. Diese Art des Wissens hat im Hinblick auf diese Problematik, die dem zugrunde liegt, Sinn. Wenn allerdings aufgrund welcher Umstände auch immer dieses Wissen dann, weil ich es vielleicht in einem Buch so plausibel erklärt habe und so schön dargestellt habe, auf sich selbst gestellt eine Geschichte beginnt, dann könnte es sich unter Umständen von dem Bezug, in dem es ursprünglich entstanden ist, lösen. Und wenn jemand in 100 Jahren dieses Buch liest und nicht weiß, dass heute die Arbeitsmarktsituation gerade unter Studentinnen und Studenten eine prekäre ist, dann wird er vielleicht dieses Wissen, naja, so das vorstellbar ist, ist natürlich ein sehr weit hergeholtes Beispiel, aber dann wird er vielleicht dieses Wissen völlig anders zu schätzen wissen, als aus der Sicht, aus der es entstanden ist. Das heißt, diese Loslösung des christlichen Wissens aus seinem Entstehungskontext im Nahen Osten, in Sinai oder Israel oder wo auch immer, nicht, ist sozusagen zunächst einmal ein ganz entscheidender Aspekt an dieser Geschichte des christlichen Wissens. Stellen Sie sich diese weite Reise von Israel nach Europa mal bildlich vor. Was wird denn zunächst einmal so als ganz simple Grundbedingung für einen solchen Wissenstransfer im Raum stehen? Wer hat eine Vorstellung? Also was ist so ganz ein simpler Aspekt, auch im Hinblick auf das christliche Wissen?
Jemand, der das Wissen überträgt.
Also ganz richtig, jemand, der das Wissen überträgt, und da wird schon sehr, sehr augenscheinlich. Was ist dazu vielleicht ganz hilfreich?
Schrift.
Nicht? Also die Heilige Schrift ist einmal ein sehr wichtiger Aspekt, der Wissen, das als wahr behauptet wird, zu stabilisieren hilft. Wir haben das ja natürlich auch im Hinblick auf das griechische Wissen, das Wissen der griechischen Antike bereits angesprochen. Aber es dürfte klar sein, dass zum Beispiel beim Transfer des christlichen Wissens aus dem vorderen Orient nach Europa die Schrift, gerade die Heilige Schrift oder die vielen verschiedenen Schriften, die dieses Wissen konstruiert haben, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Ne? Schrift hat ganz klar einen bewahrenden Aspekt. Schrift lässt Wissen relativ, unverfälscht weitergeben. Jedenfalls wesentlich unverfälschter als sprachliche Vermittlungsversuche. Es dürfte klar sein, wenn ich Ihnen was erzähle und Sie erzählen das dann daheim weiter und der oder diejenige erzählt es vielleicht noch jemandem weiter, dass dann immer unbedingt genau das weitergegeben wird, was ich Ihnen erzählt habe. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass über diese Vermittlungsschritte dann noch das zu stehen kommt, oder das zu stehen bleibt, was ich hier als Wissen zu vermitteln versuche. Bei der Schrift ist es nicht grundlegend anders, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest um einiges höher, dass sozusagen da einiges vermittelt wird. Damit ist einmal eine Chance gegeben, oder ist eine Chance offensichtlich gegeben gewesen, dieses Wissen auch in Europa zu etablieren. Sie kennen diese berühmte Geschichte, das hat ein paar Jahrhunderte gedauert, aber es war doch offensichtlich so relevantes und sinnvolles Wissen, dass auch, und das ist das Entscheidende, auch in den damaligen Lebenskontexten Europas so gut funktioniert hat, so gut gepasst hat, dass eben Nachfrage danach entstanden ist. Und dass eben diese Schriften auch rezipiert worden sind. Die Kirche hat ihrerseits das Ihrige dazu getan. Und die christliche Religion hat in erstaunlich kurzer Zeit, relativ gesehen, enorme Wirkungsmächtigkeit entfaltet. Nur ganz kurz in Abkürzung einiger detaillierterer Schritte diese Überlegung. Christliches oder religiöses Wissen ganz allgemein ist ja Sinnwissen im Allgemeinen, nicht so Orientierungswissen. Wir haben ja davon gesprochen, also ich weiß nicht, ein Bauer, der sein Feld bestellt, braucht irgendeinen Grund, warum er das tut, er braucht irgendwie einen Sinn in seinem Dasein, der das Ganze zusammenhält, der sich selbstverständlich aus seiner persönlichen Sicht nicht, also als Problem stellt, weil der Sinn ja vorhanden ist, sonst ging es ja gar nicht, nicht. Aber retrospektiv betrachtet, wenn ich es von heute aus beobachtet, sage ich, okay, das christliche Wissen hat offensichtlich für die damaligen Arbeiten, die notwendig waren in den betroffenen Gesellschaften, jene Sinnvermittlung gewährleistet, die eben das Ganze zusammengehalten hat. Die Leute konnten ihre sonstigen Tätigkeiten einfach handhaben. Sie konnten sie verrichten, weil etwas vorhanden war, das ihnen sozusagen auf dieser Ebene des oder dieser Problemebene des Daseins eine Lösung gewährt hat. dieses christliche Wissen war natürlich per se ein sehr jenseitsbezogenes Wissen. Es ging ja um Dinge, die sozusagen dem ganzen Leben Zusammenhalt gaben und eben diese berühmte Frage, was wird nach dem Leben mit uns sein, in irgendeiner Art und Weise beantwortet haben. Also das heißt, es ging zunächst einmal im christlichen Wissen um Orientierung, die eigentlich aufs Jenseits bezogen war. Und Sie kennen die Geschichte im Hinblick auf die sonstigen Einflüsse, die aufs Christentum und die Etablierung seines Wissens da gewirkt haben, war natürlich dieses Jenseitige, die damit verbundene Askese, die Entsagung von Weltlichem ein sehr zentrales Moment der Christenheit oder des Christentums. Es ging nicht um weltliche Besitztümer, dürfte klar sein. Nicht? Aber wir wissen es aus der Geschichte, im Zuge dieser Diaspora nach Europa, im Zuge des Etablierens des Christentums im europäischen Raum, ist die christliche Kirche sehr schnell sehr reich geworden. Das heißt, es haben sich Besitztümer angehäuft. Und diese Besitztümer wurden natürlich auch zunächst einmal explizit Hunde im Wissenschaftsbetrieb.
Auch da. Na gut. Dann kann man die Tür doch zumachen, oder?
Ja, da sitzen zwei Kollegen. Also, könnten Sie sich vielleicht da reinsetzen, dann kann man die Tür zumachen, dann hört's. Hier gibt es, oder hier gibt es jede Menge Platz. Da gibt es sogar einen kleinen Stuhl. Also, bitte. Gut. Also Sie kennen die Geschichte. Diese Besitztümer, die weltlichen Besitztümer des Christentums sind natürlich sehr sinnvoll zunächst einmal wahrgenommen worden, auch innerhalb der Kirche, weil sie dazu verwendet worden sind und werden konnten, um eben den Verbreitungsmöglichkeiten dieses Wissens Chancen zu geben oder Möglichkeiten zu bieten. Nicht? Also wo sozusagen Kirchen gebaut werden konnten, in denen das christliche Wissen verbreitet werden konnte, in denen Klöster geschaffen worden konnten, in denen sozusagen auch das Zeremoniell der Verbreitung dieses Wissens ausgeschmückt werden konnte. Nicht? Und die Leute sind dann natürlich auch wesentlich lieber in die Kirche gegangen, weil es da doch Phänomene zu bewundern gab, die es im sonstigen Alltag nicht zu sehen gab. Nicht? Also ich meine, ich weiß nicht, wer das von euch, wenn man irgendwo bei uns in ländlichen Gegenden plötzlich in so ein gut ausgestattetes Kloster kommt, ich weiß nicht, Stift Melk oder sonst irgendwas, nicht? Also wer da schon mal diese Prachträume bewundert hat, ich meine, da steht man schon davor und denkt, wow, Wahnsinn, nicht? Also das ist was, wenn man 6 Tage am Feld arbeitet und möglicherweise da bei Wind und Wetter auch nicht immer dazu kommt, sich zu waschen und die neuesten Kleider anzuziehen oder was auch immer, man stelle sich das vor, keine Ahnung, wie es im Detail gewesen ist, nicht? Aber man kann sich gut vorstellen, dass sozusagen der 7. Tag in der Kirche dann doch ein Erlebnis gewesen ist, das den sonstigen Alltag einen gewissen Wert gegeben hat. Nicht? Also wo man gesagt hat, okay, da ist man jetzt mit Dingen konfrontiert, die das Ganze doch sehr effektiv ausschmücken. Denken Sie an die Musik, große Orgel und was auch immer da im Spiel gewesen ist. Nicht? Also insofern sind diese weltlichen Besitztümer zunächst einmal natürlich sehr sinnvoll im Hinblick auf die Verbreitungsmöglichkeiten des Wissens zu stehen gekommen. Und waren in dieser Hinsicht natürlich auch legitimierbar. Aber der eigene Erfolg hat so in gewisser Hinsicht diese Geschichte ein bisschen, naja, ins Straucheln gebracht, insofern, als natürlich die Lehren der Kirche das Zentrum dieses Wissens aufs Jenseits ausgelegt war. Naja, und das war natürlich von einem bestimmten Zeitpunkt an dann ein bisschen schwer zu argumentieren, dass auf der einen Seite das weltliche Wissen ja eigentlich hinfällig ist und gar keine Rolle spielt und dass das eigentlich, keinen Wert haben sollte. Auf der anderen Seite da plötzlich Reichtümer angehäuft wurden und auch, und das ist das Zentrale an dieser Geschichte, innerhalb desjenigen Standes, bis zu einem gewissen Grad weitergegeben worden sind, die innerhalb desjenigen Standes, der eben mit der Kirche zu tun hatte, oder des derjenigen Wissensträger, die in der Kirche eben tätig gewesen sind, sprich des Klerus. Sie kennen diese berühmte Geschichte, und was war die Lösung davon? Hat jemand eine Ahnung? Das Zölibat, ganz richtig. Ja? Also es war in etwa ab dem 4. Jahrhundert notwendig, Diskussionen darüber zu führen, ob wirklich nur diejenigen, die so in der Kirche geboren werden, im Rahmen der Kirche geboren werden, auch Zugang oder zumindest privilegierten Zugang zu diesen Kirchenreichtümern oder Besitztümern haben sollen. Jetzt legen Sie diesen Umstand vielleicht kurz einmal an die sonstige Wissensarbeit oder die sonstige Arbeit dieser Gesellschaft um. Ne? Es dürfte ganz klar sein, und jeder von Ihnen, der vielleicht irgendwie ja, machen Sie, wenn man das gibt, könnte es ein bisschen mehr Sauerstoff geben. Gut. Sie können sich leicht vorstellen, dass innerhalb landwirtschaftlicher Tätigkeiten Wissen recht effektiv innerhalb der Familie weitergegeben werden kann. Also im Zuge eines landwirtschaftlichen Umfelds ist es sehr oft so, dass das relevante Wissen, das zum Arbeiten nötige Wissen, innerhalb der Familie weitergegeben wird. Ist auch heute noch so, nicht? Also man lernt dann oft einmal sehr schnell, was ein Traktor fahren oder wann die Ernte eingebracht werden muss und vieles mehr. Und das sind natürlich Verbreitungsmöglichkeiten, die sozusagen in der Familie besondere Wahrscheinlichkeiten haben, um das jetzt wieder im Hinblick auf diese theoretische Konzeption zu formulieren. Wissen, das so ja, ganz allgemein Arbeiten betrifft, wie man sie vielleicht so in einfach strukturierten Gesellschaften erwarten würde, wird sehr oft innerhalb von Familien weitergegeben. Das ist auch, ich weiß nicht, im Rahmen des Handwerks üblich, dass die Söhne oder vielleicht sogar auch die Töchter gelegentlich der spezifischen Handwerker dasselbe Handwerk erlernen und dieses dann ausüben. Wenn etwas in der Kirche, wenn etwas innerhalb der Familie weitergegeben wird, dann ist was nicht notwendig innerhalb der Gesellschaft? Schulen, ganz richtig. Ne? Das ist der entscheidende Punkt, der eben jetzt das kirchliche Wissen besonders betrifft. In dem Moment, wo Sie nämlich die Möglichkeit unterbinden, etwas in der Familie weiterzugeben, brauchen Sie, wenn das Wissen weiterprozessiert werden soll, weitergegeben werden soll, eine Einrichtung, die hinreichend wahrscheinlich dafür sorgt, dass das Wissen weitergegeben wird, eben außerhalb der Familie. Und das sind die Schulen geworden. Also in unserem Raum, in unserem kulturellen Raum, hat die Kirche durch Einrichtung von Dom- und Klosterschulen im 8. Jahrhundert in etwa dafür gesorgt, dass das kirchliche Wissen unabhängig von Herkunft, von sozialer Herkunft verbreitet werden konnte. Ein ganz wichtiger Punkt, der von großer Tragweite gewesen ist, weil sich daran dann auch andere Wissensarbeiten ein Vorbild genommen haben. Ne? Also diese Effektivität von Schulen bei der Weitergabe von Wissen hat dafür gesorgt, dass mit der Zeit dann eben auch Zünfte und sonstige Handwerksvereinigungen dafür gesorgt haben, dass nicht mehr nur in der Familie, sondern eben in so organisierten Einrichtungen wie Schulen Wissen vermittelt wird. Mit Schulen haben Sie aber jetzt Ihrerseits oder seinerseits bereits wieder einen Bereich, der dieses Wissen aus dem Kontext ein bisschen herauslöst, in dem es ursprünglich gestanden ist. Es dürfte klar sein, und das zeigt die Geschichte der christlichen Schulen sehr deutlich, dass Wissen, das eben in Schulen verbreitet wird, auch hier in Universitäten verbreitet wird, bis zu einem gewissen Grad systematisiert werden muss, bis zu einem gewissen Grad als Lehrstoff aufbereitet werden muss, strukturiert werden muss, vielleicht erklärt und interpretiert werden muss, insbesondere wenn es sich um Wissen handelt, das eigentlich in einem ganz anderen kulturellen und auch geografischen und historischen Kontext entstanden ist. Also in diesem Zusammenhang wird es dann doch irgendwie sehr schnell notwendig, ich weiß nicht, zum Beispiel gewisse Verwendungen von Metaphern oder einer sehr blumigen Ausdrucksweise, wie es eben vielleicht zur Zeit der Entstehung dieses Christentums sinnvoll gewesen ist oder auch gang und gäbe gewesen ist, das wissen wir nicht so genau, nicht? Solche Ausdrucksweisen dann zu erklären, vielleicht mal zu erklären, was das denn bedeutet, dass der gute Mann übers Wasser gegangen ist oder dass er Wein aus Wasser gemacht hat und vieles mehr. Nicht? Also da beginnt sozusagen die Notwendigkeit, dieses Wissen, naja, aufzubereiten und es damit natürlich zu verändern. Ein weiterer Aspekt diesbezüglich, ich fasse mich wirklich sehr kurz, es gibt da eine ganze Reihe von sehr diffizilen Aspekten anzumerken, gerade an dieser Geschichte, aber Sie können das mit ein bisschen Findigkeit vielleicht auch selbst zu Ende denken. Es geht mir, wie gesagt, darum, auf Umstände aufmerksam zu machen, die eigentlich dann in unserer heutigen Zeit große Relevanz haben. Und dazu eignet sich eben diese Geschichte meiner Meinung nach ganz, ganz gut. Ein weiterer Aspekt dieser Schulbildung ist der gewesen, dass dieser breite europäische Raum mit einem relativ einheitlichen christlichen Wissen bedacht werden musste. Also es war nicht sinnvoll, in Portugal ein anderes christliches Wissen zu verbreiten, als in Irland oder in Großbritannien. Es ist ganz interessant diesbezüglich sich vor Augen zu halten, dass diese Dom- und Klosterschulen, wie sie im 8. Jahrhundert in etwa sich am europäischen Kontinent verbreitet haben, eigentlich ursprünglich aus Irland und aus dem angelsächsischen Raum gekommen sind. Warum gerade von dort, wenn doch eigentlich das christliche Wissen aus der genau entgegengesetzten geografischen Richtung zu uns gekommen ist? Was haben Sie diesbezüglich für Ideen? Bitte. Ich habe es nicht verstanden.
Dass die herrschenden Einwanderer waren vom Kontinent.
Glaube ich nicht. Ein ganz simpler Grund eigentlich. Ja?
Ich glaube, dass in England die Etablierung von Klosterschulen auch eine Strategie war, um den Raum unter Kontrolle zu bringen.
Damit hat es zu tun. Ne? Es ist wirklich ganz simpel so, dass dort die größte Notwendigkeit bestanden hat, dieses Wissen hinreichend, dieses Wissen hinreichend kirchengetreu weiterzugeben und zu etablieren. Also das heißt, in den geografisch näher liegenden Räumen hat es vielleicht nicht so viel Aufwand bedurft, um dieses kirchliche Wissen im Sinne der Heiligen Schrift zu etablieren. Aber je weiter die räumliche Distanz natürlich zu diesen Ursprungsgebieten des Christentums gereicht hat, nicht, umso deutlicher ist auch die Notwendigkeit entstanden, dieses christliche Wissen zu bewahren und als solches dann auch zu vermitteln. Und bitte diesbezüglich der alles entscheidende Aspekt, diese Schulen sind selbstverständlich Schulen gewesen, die genau eine Art von Wissen, genau eine Wahrheit unterrichten sollten. Das sind nicht Schulen gewesen in dem Sinne, wie wir heute Schule betrachten, wo sozusagen ein offener Horizont geschaffen werden soll, wo eine Meinungsvielfalt geschaffen werden soll, wo Problembewusstsein geschaffen werden soll. Ne? Also es ist keine Schule gewesen, wo ganz bewusst verschiedene Wissensstände oder verschiedene Wahrheiten nebeneinander gestellt worden sind. Ganz im Gegenteil. Die Doxa war selbstverständlich nur eine. Und es galt, diese Doxa zu vermitteln und nicht alles andere. Alles andere war das Diabolo. Das war das Verfemte. Dasjenige, was eben die Kirche auszuschließen versucht hat. Also diesbezüglich ging es diesen frühen Schulen natürlich um Systembewahrung, um möglichst wortgetreue Vermittlung, Weitergabe. und vieles mehr. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es wurden eben eine ganze Reihe von Dynamiken angestoßen, die dafür gesorgt haben, dass sich dieses Wissen gleichsam unter der Hand zu entwickeln und zu verändern begonnen hat. Also ich habe es bereits angesprochen, die Notwendigkeit, Lehrstoff zu systematisieren, die Notwendigkeit, möglichst viele Bücher dann vielleicht auch in nicht nur, also im Weiteren dann nicht nur Ursprungssprache, sondern eben auch in den ganzen Volkssprachen, die da in diesem weiten europäischen Raum betroffen waren, darzustellen. Nicht? Und das dann eben zu übersetzen. Und bei dieser Übersetzung ist es dann natürlich auch notwendig, gewisse metaphorische Begrifflichkeiten, die ursprünglich eine zentrale Rolle gespielt haben, zu interpretieren und sie in den jeweiligen Landessprachen dann eben zu erklären. Und mit diesen Erklärungen sind natürlich eine ganze Reihe von Mutationen ins Spiel gekommen, die ebenfalls, so sie dazu die Chance gehabt haben, ihr Eigenleben zu entwickeln begonnen haben. Worauf ich hinaus will, ist sozusagen der Umstand, dass was immer für eine Art des Wissens im Spiel ist, in dem Moment, wo es die Möglichkeit findet, sich zu etablieren, sich Bereiche zu schaffen, in denen es höhere Nachfragewahrscheinlichkeit findet, es auch eine relative Eigenständigkeit zu entwickeln beginnt. Ich habe diesen Begriff bereits ins Spiel gebracht. Es geht um Bereiche relativer Eigenständigkeit, die entstehen, in denen sich dieses Wissen relativ eigenständig, sprich relativ unabhängig von den Gegebenheiten, Bedingungen, auch Wissensentwicklungen in anderen solchen Bereichen entwickeln kann. Das heißt, außerhalb dieser Bereiche entwickeln kann. Sehr augenscheinlich diesbezüglich auch vielleicht die Entstehung des Begriffs Schule. Dieser Begriff kommt, viele von euch werden es wahrscheinlich wissen, aus dem Lateinischen oder auch aus dem Griechischen, Skole, Skola, und bedeutet ursprünglich eigentlich sowas wie Freizeit, Muße. Eigentlich für unseren heutigen Kontext eher befremdlich. Ne? Also die Schule wird von vielen von uns nicht als Freizeiteinrichtung erlebt. Aber dieser Umstand bezeichnet spezifische Arbeitsteilung, wie sie in frühen mittelalterlichen Klöstern geherrscht hat. Nämlich, dass eben zum Beispiel das Abschreiben von Texten zur Weitergabe von christlichem Wissen erst nach der profanen Handarbeit im Klostergarten oder auf den Feldern des Klosters stattgefunden hat. Das heißt, die Arbeitsteilung war ursprünglich sage ich dazu, in den frühen christlichen Institutionen relativ gering. Und das war auch sozusagen ganz bewusst so etabliert, weil man eben eine Spezialisierung der Mönche oder des Klerus ganz allgemein vermeiden wollte. Die hatten sozusagen tagsüber ihre profane Feldarbeit zu leisten und konnten sich erst dann danach in den Abendstunden der Interpretation oder der Weitergabe dieses Wissens widmen. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich diese Arbeitsteilung dann doch auch etabliert. Manche der Mönche mögen vielleicht talentierter gewesen sein beim Interpretieren, beim Abschreiben, beim Kolorieren dieser Texte und vieles mehr. Nicht? Denken Sie an vorgutenbergsche Zeiten, wo eben alles per Hand abgeschrieben wurde, wo schöne Handschrift zumindest sehr wesentlich gewesen ist, aber vielleicht dann auch die Möglichkeit, da diese schönen Ornamente zu zeichnen, die es in diesen alten Büchern gibt und vieles mehr. Nicht? Also mit der Zeit dürfte auch der Abt eines Klosters ein gewisses Interesse gehabt haben, diejenigen, die sich da als besonders talentiert erweisen, die Möglichkeit zu geben, sich darauf zu konzentrieren und hat sie so ein bisschen vielleicht von der Feldarbeit freigestellt, so nach und nach. Ne? Und mit der Zeit hat sich das differenziert. Die Klosterordnungen zeugen davon. Es gibt eben in Klöstern Spezialisten für, ich weiß nicht, für die Gartenarbeit, es gibt Spezialisten für die Weitergabe von Schrifttum. Dieses Scholle hat sich im Weiteren als im weitesten Sinn theoretische Tätigkeit etabliert. Da ist diejenige Vermittlungstätigkeit, die dazu notwendig war, dieses Wissen, diesem Wissen eigentlich Bestand zu geben, indem es abgeschrieben wird. Naja, so genau wie möglich abzuschreiben, um eben dieses Wissen und nur dieses Wissen zu tradieren, bringt natürlich per se bereits die Notwendigkeit ins Spiel, naja, bei strittigen Begriffen, was halt bei Metaphern zum Beispiel, die nicht so leicht zu übersetzen sind oder nicht so leicht in den damaligen kulturellen Kontext zu transferieren gewesen sind, nachzufragen. Und wenn der andere, den man gefragt hat, das auch nicht gewusst hat, na, dann hat man vielleicht eine Depesche nach Rom oder zu sonstigen Kirchengelehrten geschickt und hat dort nachgefragt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist der entsprechende Kirchengelehrte, den man nachfragt? Na, jemand, der sich besonders damit beschäftigt hat, dann gibt es da vielleicht auch schon einen zweiten und man weiß nicht, fragt man danach oder fragt man danach? Naja, und dann können sich leicht zusammenreimen, dann kommt sehr schnell eine Situation zustande, die wir heute in den Wissenschaften kennen, nicht? Dass es nicht mehr so einfach ist, zu wissen, was denn eigentlich das zentrale Wissen dieses Christentums ist. Dass daran gearbeitet werden muss, dass Disputationen geführt werden müssen, wie das so schön geheißen hat in der Scholastik, was denn wirklich das zentrale, relevante Wissen des Christentums ist und dasjenige Wissen, das als einziges bewahrt und weitergegeben werden soll. Und dann haben sie sehr schnell natürlich auch eine Etablierung dieser Disputationen, die sich dann als Spezialistenkreise oder Spezialistendiskussionen niederschlagen, wo eben dann sehr spezifische Probleme zur Interpretation des Wissens besprochen werden, wo dann natürlich auch sehr schnell wieder Wahrheiten behauptet werden. Das heißt, ein spezifisches Wissen als wahrer behauptet wird als das der jeweiligen Konkurrenz. Ganz einfach, weil auch der Gelehrte, der dieses Wissen dann als wahr behauptet, sich die Möglichkeiten schaffen muss, seinem Wissen Nachfrage zu verschaffen. Das heißt, sie haben mit der Zeit einfach durch Einrichtung von Institutionen, von Maßnahmen, die dafür sorgen soll, dieses Wissen so wahr und so systemgetreu wie möglich weiterzugeben, eine Differenzierung, die dafür sorgt, dass dieses Wissen per se nicht einheitlich weitergegeben wird. Oder dass zumindest Diskussionen darüber entstehen. Sie haben genau diese Geschichte, die ich hier am Christentum exemplifiziere, im Prinzip in den Wissenschaften und Sie haben all das natürlich auch dann in den einzelnen Disziplinen der Wissenschaften. Geht schon, ich wollte nur warten, bis die schon vorbei ist. Das heißt, Und Sie kennen vielleicht auch so ein bisschen den Abschluss dieser Geschichte nicht, also diese berühmte Scholastik hat eben Möglichkeiten benutzt, wie sie in dieser Zeit bereits in den christlichen Institutionen vorhanden gewesen sind, um eben dieses Wissen, das christliche Wissen, sehr grundsätzlich zu hinterfragen, bis zu dem Punkt, wo sie sich sozusagen auf die Basis dieses Wissens zurückgewendet haben. Und ich habe das letzte Mal bereits angesprochen, mit viel Aufwand zu beweisen versucht haben, dass Gott tatsächlich existiert. Sie haben damit genau das getan, was sie eigentlich nicht tun sollten. Sie haben dieses selbstverständliche Wissen, das den eigenen Boden dargestellt hat, auf dem die ganze christliche Wissensarbeit aufgebaut hat, in Frage gestellt. Sie haben sich selbst den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Frage, ob Gott existiert, ist eindeutig bereits eine Metaebenenfrage, die eben mit der Tatsache X ist, nichts mehr zu tun hat. Es ist bereits eine Frage, die die Frage stellt, ob X wahr ist. Auch wenn es sozusagen natürlich behauptet wurde, auch wenn darauf hingewiesen wurde und auch wenn sozusagen die ganze Geistesarbeit darin aufgegangen ist, zu beweisen, dass X wahr ist oder dass Gott existiert, war das natürlich in dem Moment bereits eine Metaebenenfrage. Oder das christliche Wissen ist in dem Moment selbstbezüglich geworden, selbstreferenziell geworden. Es hat begonnen, sich seine eigene Basis zu entziehen. Und mit diesem sich selbst den Boden unter den Füßen wegziehen, ist natürlich ein gewisser, naja, man kann gut vielleicht auch dazu sagen, so ein gewisser Endpunkt dieser Art der Wissensarbeit markiert gewesen. Sprich, ein Punkt, an dem es notwendig geworden ist, dem damit ins Spiel gebrachten Wissen einen neuen Raum zu schaffen. Und zwar jetzt nicht notwendig im Hinblick auf dass die Gesellschaft das damals so dringend gebraucht hat, sondern dass einfach da eine Art von Wissen prozessiert worden ist, das per se danach gesucht hat, hinreichend hohe Nachfragewahrscheinlichkeit zu finden. Das heißt, dass sozusagen den Ausgangspunkt dafür dargestellt hat, dass sich neue Bereiche gebildet haben, in denen dieses Wissen vorrangig, primär prozessiert werden konnte. Diese Bereiche sind die Bereiche, jetzt grosso modo natürlich sehr verkürzend dargestellt, diese Bereiche sind die Bereiche der Wissenschaft gewesen. Sie kennen diese berühmte Entscheidung im 13. Jahrhundert, der Name Ockham steht dafür, William Ockham, nicht dieses Rasiermesser, das der Gute ins Spiel gebracht hat, mit dem eben Fragen des Glaubens und Fragen des Wissens radikal getrennt werden sollten. Die Kirche war von diesem historischen Moment an für den Glauben zuständig. Sprich, für diejenige Wissensarbeit, die sich nicht darauf eingelassen hat, Gott oder Gottes Existenz mit Hilfe von Wissen zu beweisen. Und diejenige Wissensarbeit, die das sehr wohl getan hat, die sozusagen ihr Wissen nur mehr im Hinblick auf Wissen fundieren wollte, die sozusagen gesagt hat, es darf nichts Unbezweifelbares geben, wir müssen eben alles hinterfragen, ist grosso modo zum Bereich der Wissenschaften hinübergewechselt. Auch das selbstverständlich jetzt sehr verkürzend dargestellt. Selbstverständlich ist dieser Bereich der Wissenschaften nicht von heute auf morgen zur Verfügung gestanden. Nicht? Und selbstverständlich haben da eine ganze Reihe von sonstigen Aspekten und Phänomenen eine Rolle gespielt, dass sich der so effektiv etablieren konnte und so schnell entwickeln konnte bis zu dem Punkt, an dem wir heute angelangt sind. Nicht? Und dass der so ein wirkungsmächtiger Bereich in unserer Gesellschaft wird. Aber nichtsdestotrotz war das ein sehr entscheidender Punkt, der natürlich für sich dafür gesorgt hat, dass da neue Zusammenhänge ins Spiel gekommen sind. Naja, diese Personennamen, die damit verbunden sind, die kennen Sie alle, nicht? Also die frühen Wissenschaften, ich weiß nicht, William Gilbert oder Francis Bacon, Galileo, Johannes Kepler und viele mehr, nicht, die so ein bisschen dazu beigetragen haben, diesen Bereich der Wissenschaften zu etablieren, die aber, und das ist das Entscheidende vielleicht daran, deutlich ihre Wurzeln im Bereich der christlichen Wissensarbeit gehabt haben. Das heißt, diese Differenzierung von Glaubensarbeit und Wissensarbeit ist natürlich aus dem Schoß der kirchlichen, der christlichen Wissensarbeit entsprungen. Sie wollten nichts nachfragen, oder?
Ist das Problem für das Christentum erst entstanden, als es selbst referenziert wurde, oder erst als das nach außen getragen wurde?
Naja, ich würde mal sagen, dass grundsätzlich natürlich wahrscheinlich die Möglichkeit sehr früh bereits bestanden hat, dass man so, gerade jetzt auch im Bereich des, was nicht, dieses interkulturellen Austausches, wie er im Nahen Osten geherrscht hat, nicht? Dass sozusagen die Frage nach der Existenz Gottes oder nach der richtigen Religion oder nach der richtigen religiösen Wahrheit und so, gestellt wurde, na, das dürfte sehr wahrscheinlich gewesen sein. Nicht? Aber dass es sozusagen wirkungsmächtig geworden ist und dass es Folgen gezeitigt hat, die wir heute als solche auch noch wahrnehmen können. Ne? Also von all den Diskussionen, die abgelaufen sind und die folgenlos versickert sind, wissen wir ganz einfach nichts. Mag sein, dass da enorme Debatten am Gange waren, im Gange waren, oder dass da sich schon in ganz anderen Kontexten die Leute den Kopf eingeschlagen haben deswegen. Ne? Und zwar buchstäblich den Kopf eingeschlagen haben. Ne? In der Art und Weise wirkungsmächtig, wie das eben zu dieser Abspaltung der Wissenschaften geführt hat, dürfte das in etwa eben unter diesem, in der Zeit, was das, sagen wir mal, 14. bis 16. Jahrhundert in Europa der Fall gewesen sein. Ne? Also die Zeit, die so ein bisschen mit dem Hochmittelalter da verknüpft wird.
Ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Und zwar kann man eigentlich sagen, dass das eine Art Gesetzmäßigkeit ist, wenn man eine gewisse Wissensmenge dann anhäuft, dass die dann eigentlich immer irgendwie selbstbezüglich wird und dass dann sich dann quasi so ein Zyklus dann eben entwickelt, dass dann wieder aus dem Neuen beginnt und dann wieder eine gewisse Menge an Wissen angehäuft wird und dann wieder selbstbezüglich wird.
Also ich tue mir mit dem Begriff Gesetzmäßigkeit in dem Zusammenhang sehr schwer, weil Gesetzmäßigkeit so nach rigoroser Wissenschaft klingt. Ich fasse das als Erklärungsmodell auf, das im Hinblick auf historische Betrachtungen vielleicht einige Aspekte zur Anschauung bringt, die sonst nicht gesehen werden könnten. Aber Gesetzmäßigkeit, naja.
Okay, ist jetzt ein bisschen streng formuliert, weil es doch eigentlich, wenn man so überlegt, dass es dann eigentlich bei jeder größeren Sache dann irgendwie so abgelaufen ist.
Also es wäre. Ja, man kann das natürlich gedanklich durchspielen und sagen, also dieses Füllsacksche Wissen, das Sie jetzt gerade da präsentiert bekommen, wird Schulen entwickeln und wird sich in einer Art und Weise etablieren, die irgendwann dafür sorgen, dass es selbstbezüglich wird und sich den Boden unter den Füßen wegzieht. Nicht? Naja, man kann mit dem Gedanken spielen, freut man ganz gut, muss ich sagen, aber ob es eine Gesetzmäßigkeit ist. Es ist, bitte. Was heißt breit in diesem Zusammenhang? Wie bitte?
Weil sie chronologisch einfach später kommen.
Naja, aber ich glaube, ich gehe mir schon auch so vorstellen, dass wir dann immer mehr Wissen anhalten und immer breiter mitnehmen, aber ich glaube, dass sich da einfach Sachen verschieben und ich meine, es gibt ja auch immer so Bewegungen, wo altes Wissen entdeckt wird, das wir schon längst nicht mehr haben und so weiter. Das wird ja immer wieder auch übersetzt, zusammengefasst, neu ausgebreitet und wieder zusammen und ich glaube nicht, dass man wirklich einfach jetzt mehr Wissen hat. Natürlich sieht das in diesem Blickpunkt so aus, aber kann man auch nicht mehr so.
Ich meine, was ich eher zu prognostizieren wage, ist der Umstand, dass ich eben. Also wenn Sie jetzt diese Art des Wissens als Beispiel hernehmen oder sagen wir mal überhaupt das moderne Wissen ganz allgemein jetzt innerhalb der Gesellschaftstheorie oder Sozialphilosophie oder so, dass das natürlich schon ein Wissen ist, das nicht mit einem Ausschließlichkeitsanspruch auftritt. Diesbezüglich ist vielleicht irgendwie ein qualitativer Unterschied zu merken. Nicht? Also dieses Boden unter den Füßen, den Boden unter den Füßen wegziehen, das tue ich ja gerade. Also da brauche ich nicht warten, bis mein Wissen so etabliert ist, dass da ein eigener Bereich geschaffen wird, wo das möglich wird, sondern ich tue das gerade. Und insofern wage ich vorauszusagen, wird mein Wissen per se nicht die Nachfragemöglichkeiten finden oder die sozusagen die Wahrscheinlichkeit einer Korrelation von Angebot und Nachfrage finden, wie es das christliche Wissen gefunden hat. Ganz einfach deswegen, weil ich dieses Wissen nicht als wahr behaupten kann, in Anbetracht der Überlegungen, die ich gerade vorlege. Ja. Natürlich muss ich vor Ihnen jetzt schon so tun, wie wenn das Relevanz hätte und in einer gewissen Art und Weise auch wahr ist, weil sonst wären Sie alle weg, das ist ja klar. Nicht? Aber auf der anderen Seite muss ich schon dazu sagen, na bitte in Anbetracht dessen, was ich Ihnen hier schildere, ist auch dieses Wissen, das ich hier als Erklärungsvorschlag vorlege und auch wirklich nur als Angebot vorlege, naja, unter Umständen nur eines von sehr vielen, und das wissen wir in der Moderne. Nicht? Also solche Wissensstände, ähnliche vergleichbare Wissensstände oder Wahrheiten, wie man das nennen will, werden natürlich aktuell sehr reichhaltig angeboten. bitte, es sei nicht zu übersehen, dass auch zu Zeiten der Etablierung des Christentums oder des Ursprungs des Christentums da sehr viel angeboten wurde und sich nur sehr wenige, aber interessanterweise gerade in dem geografischen Raum dann doch immerhin drei große etablieren konnten. Ne? Insofern, ja, aber bitte, ich meine, was tut es auch zur Sache? Nicht? Also es ist ja auch nicht gemeint, um Ihnen die Prognose der Wissensentwicklung zu ermöglichen. Es geht ja darum, sozusagen gewisse Probleme der aktuellen Wissensarbeit ein bisschen schärfer zu sehen. Dazu dienen solche theoretischen Überlegungen und zumindest aus meiner Sicht sind sie diesbezüglich auch ganz brauchbar. Aber bitte.
Ich wollte Ihnen noch mit dem Aufpräzisieren und vielleicht irgendwie richtig stellen, was ich vorher gesagt habe, auch mit diesem Lernen, das kann man eben dann genau die Schwierigkeit sein, was ist Wissen, weil da gehen wir auch dann in den Bereich zurück, wo es eben zu den Molekülen kommt, weil insofern haben wir dann schon mehr Wissen, weil wir eben auf dem, ich telefoniere, ich frage mit dem Handy, ich meine, ich habe mal was dazu gelernt in der Schule, das Telefon funktioniert, ich weiß es nicht, ich benutze es einfach, weil ich, und genau mit allem ein Grund, aber jeder hat doch nur sein, ein gewisses, also ich sage energetisches Reservoir zur Verfügung. Und das ist die Problematik, wo es dann nämlich auf die unterschiedlichen Faustenstände ankommt, weil eben es kann nicht alles immer mehr wissen, sodass automatisch man miteinander verbunden ist, sondern das ist eben dann die Schwierigkeit des gemeinsamen Vorwissens. Also beim Handy ist es noch relativ einfach, aber
diesbezüglich vielleicht eine, auch zur Erläuterung, einen sehr, meiner Meinung nach, doch sehr auffallenden Wesensunterschied, dass natürlich diejenigen Tätigkeiten, die sich zu Zeiten der Etablierung des Christentums, was weiß ich, die Haupttätigkeiten der europäischen Gesellschaft dargestellt haben, doch sehr weitreichend differenziert haben. Also wenn man sagt, sie weiß nicht, das war im weitesten Sinn eine landwirtschaftlich tätige Gesellschaft und in landwirtschaftlichen Kommunen oder Gemeinschaften ist es dann eben sehr, sehr deutlich so, dass ich weiß nicht, ein Dorf mit relativ ähnlichen Beschäftigungen oder mit relativ ähnlichen Problemlösungen befasst ist, nicht? Also wo sozusagen tatsächlich alle in einem gewissen Sinn vom klimatischen Wandel abhängig sind, von der Wetterlage abhängig sind, von den Bodenbeschaffenheiten abhängig sind und ähnlichen Problemen und damit natürlich dann auch sozusagen ähnliche Sinngebungen brauchen und benötigen, eine ähnliche Orientierungsmöglichkeit brauchen. Das ist meiner Meinung nach dann schon ein deutlicher Unterschied zu, ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier unsere Gemeinschaft hernehmen, ich nehme an, jeder von uns hat einen so radikal anderen Lebenshintergrund, dass sich eben sozusagen das, was unserem Dasein Sinn gibt und Orientierungsmöglichkeiten gibt, möglicherweise grundlegender unterscheidet als diejenigen Orientierungsmöglichkeiten einer landwirtschaftstreibenden Gesellschaft. Nicht? Oder also einer Dorfgemeinschaft irgendwo, ich weiß nicht, im niederösterreichischen Voralpenland zum Beispiel, vor 500 Jahren. Wenn man es so nennen will. Also insofern ist natürlich sehr offensichtlich eine Vielfalt auch von sinngebenden, von daseinsorientierenden Weltkonzepten im Spiel, die permanent miteinander zu tun bekommen und wo wir mittlerweile auch sehr vertraut damit sind, dass wir eben sehr unterschiedliche Weltbilder haben und sehr unterschiedliche Gründe, zum Beispiel in Philosophievorlesungen zu gehen. Also ich würde mal zu wetten wagen, wenn ich hier eine empirische Studie durchführe und Sie alle bitte kurz in 5 Sätzen aufzuschreiben, warum Sie hier Philosophie studieren und warum Sie dort in diese Vorlesung kommen, dass sich kaum 2 wirklich überschneiden würden, ne? Vollständig, sage ich mal. Also insofern sind wir eine plurale Gesellschaft, sind wir eine sogenannte polykontextuale Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die weiß, dass sie in sehr vielen verschiedenen Kontexten lebt, in sehr vielen verschiedenen Welten, wenn man das so nennen will, und die diesbezüglich natürlich mit dem Wissen anders umgeht oder mit ihrem Wissen anders umgeht oder allmählich vielleicht anders umzugehen lernt, als das in Gesellschaften der Fall gewesen ist, wo sozusagen gewisse Wissensstände gar nicht in Frage gestanden sind. Auch nicht in Frage gestellt werden konnten, und das betone ich nochmal, ich habe es bereits betont, weil sonst ganz einfach die Existenz oder das Weitermachen dieser Gesellschaft gefährdet gewesen wäre. Also eine Dorfgemeinschaft vor 500 Jahren im niederösterreichischen alten Vorland, die zu diskutieren beginnt, ob Gott tatsächlich existiert, wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, hinreichend wahrscheinlich ihre Ernten so einzubringen, dass sie auch weiter existieren kann oder ihre sonstigen Arbeiten und Tätigkeiten zu verbringen, dass sie weitermachen kann. Dürfte klar sein. Wir haben in dieser Hinsicht vielleicht einfach aufgrund dieser Differenzierung mehr Handlungsmöglichkeiten, mehr Problematisierungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite, und das betone ich auch, um da ein bisschen einen Vorgriff auch auf noch kommende Debatten anzudeuten, auf der anderen Seite merken wir, Stichwort, ich weiß nicht, Polarisierung Islam, Christentum, merken wir gerade aktuell auch sehr deutlich, dass uns diese Vielfalt auch zu viel werden kann. Diese bekannte oder berühmte postmoderne Obdachlosigkeit oder transzendentale Obdachlosigkeit, wie das auch genannt wurde, nicht, ist doch ein Problem, das sich für die Moderne einigermaßen stellt. Und an deren Lösung sie auch sehr viel, oder zu deren Lösung sie auch sehr viel Energie aufwendet. Nicht? Wenn Sie bedenken, dass im 20. Jahrhundert gerade so solche Bereiche wie die Psychotherapie große Mächtigkeit gewonnen haben, weil eben das, was früher selbstverständlich war, nämlich ein Lebensentwurf, ein Sinn, der das Dasein zusammengehalten hat, fraglich geworden ist. Bitte, Sie wollten es. Sprachen.
Sprachen gab es
ja. Also jetzt spontan im Hinblick auf die Vielfalt der Sprachen würde ich sagen, also für die einzelnen Gesellschaften gab es viel weniger Sprachen. Ne? Selbstverständlich in gesamter Welt, also diejenige Welt, die wir heute als Welt wahrnehmen, hat natürlich mehr Sprachen beherbergt. Aber die Welt, die Dorfgemeinschaft im niederösterreichischen alten Vorland als Welt betrachtet hat, hat nur genau eine Sprache beherbergt. Nicht? Und insofern haben wir heute viel mehr Sprachen, weil jeder von uns weiß, dass Deutsch eine verschwindende kleine Sprache ist im weltweiten Kontext. Also auch diesbezüglich die Relativität aller Gesichtspunkte. Ja. Aber, ja, naja. Also ich bin da auch gerne bereit, meinen Vorlesungsplan ein bisschen zu durchbrechen. Und wenn wir da bereits in Bereiche vordringen wollen, wo großer Diskussionsbedarf herrscht, dann bin ich natürlich da gern bereit. Also nur um diese Vielfalt auch im Hinblick auf unsere eigene Situation ein bisschen anzusprechen. Die Wissenschaften sind ja eben auch ein Bereich relativer Eigenständigkeit, wie ich das nenne, der heute vor dem Umstand zu stehen kommt, dass die Vielfalt an Wissensständen eigentlich bereits Probleme schafft, die nicht mehr hinreichend klar zu lösen sind oder nicht mehr hinreichend einfach zu lösen sind. Nicht? Also das reicht jetzt tatsächlich von der Problematik, ich weiß nicht, ein Philosophiestudium so sinnvoll zu organisieren und zu planen, dass man aus der Vielfalt an Angeboten, die da in einem einzigen Institut vorgelegt werden, nicht, dass man da etwas für sich tatsächlich Brauchbares herausfindet.
Ist es nicht zwangsläufig, dass Wissen sich eigentlich verselbstständigt, um einen Markt zu schaffen? Weil, wie schon gesagt, weil in einer dörflichen Gesellschaft sich Wissen nicht verselbstständigt, da habe ich auch keinen Markt für Wissen. Und dementsprechend muss ich einfach das Wissen, dass ich auch selbstständig um einen Markt zu schaffen.
Das ist genau der Punkt, nicht, auf den ich eigentlich auch mehrmals bereits hinaus wollte. Nicht? Also spezialisiertes Wissen ist darauf angewiesen, eben weil es spezialisiertes Wissen ist, sich einen Markt zu schaffen, sich eine Nachfrage zu suchen. Es würde sonst nicht weitermachen können. Das ist ganz klar. Also all die spezialisierten Wissensstränge, die es eben nicht geschafft haben, sich eine Nachfrage zu suchen oder zu finden, die hingereicht hat, um dieses Wissen weiter prozessieren zu lassen. Die sind in Vergessenheit geraten, die kennen wir nicht, das wissen wir nicht. Also was wie, wenn tolle Bücher geschrieben worden sind in unserer Geschichte, die niemals hinreichende Nachfrage gefunden haben, na, dann sind die vielleicht sogar irgendwo in Bibliotheken noch vorhanden, harren aber eben noch ihrer Wiederentdeckung. Aber es mag sehr viele Schriften oder Gedanken gegeben haben, sehr viel Wissensarbeit gegeben haben, die eben nie so viel Nachfrage gefunden haben, dass das wirklich irgendwie zur Kenntnis genommen worden ist. Auf der anderen Seite, sehr, sehr deutlich auch hier, nicht? Also das, was ich hier anbiete, ist sehr, naja, doch einigermaßen spezialisiertes Wissen. Ich habe es bereits angedeutet, unten auf der Straße würde das eher als seltsame Erscheinung verortet werden, das kaum Grund liefert, da länger zuzuhören. Aber hier findet es eben gewisse Nachfrage, die immerhin, naja, ein Semester lang zumindest scheinbar reicht, um es weiter zu prozessieren. Also das heißt, Sie signalisieren mir durch Ihr Hiersitzen, so, oder nicht mit mir, ich bin da jetzt vielleicht gar nicht der Relevanteste dabei, Sie signalisieren dem Institut, dass das, was der Füllsack an Spezialwissen anbietet, doch hinreichend wahrscheinlich auf Nachfrage stößt, um weiter prozessiert zu werden. Das ist im Prinzip der Clou hinter jeder Art von spezialisierten Wissen. Ich meine, natürlich ist so ein bisschen ein Geschäftskalkül dahinter und man sagt, man ist verleitet, dann natürlich sozusagen gerade im Hinblick auf die aktuelle Wissenslandschaft darüber nachzudenken, was denn alles an interessantem Wissen prozessiert werden könnte, wenn diese Nachfragelogik nicht so vehement im Vordergrund stünde. Oder beziehungsweise wie man eben Räume schaffen könnte, wo eben auch Wissen, das für wenige sehr interessant sein kann, aber eben nicht hinreichend Nachfrage erzeugt oder findet, um es per se im aktuellen Rahmen weiter zu prozessieren, wie eben für solches Wissen Nachfrage geschaffen werden könnte. Oder eben die Möglichkeit geschaffen werden könnte, es stattfinden zu lassen. Und die moderne Wissenschaft ist in vielen Bereichen an diesem Punkt angelangt. Das Wissen in ihr hat sich eben weiter spezialisiert, und zwar genau aufgrund dessen weiter spezialisiert, dass zum Beispiel die Universitäten diesem Wissen oder den Grundlagen dieses Wissens sehr viel sehr effektvolle Möglichkeiten geboten haben. Auch da bitte wieder nur ein Vorgriff auf noch zu kommendes. Diese immanente Logik, nicht? Das ist ganz klar, dass sozusagen auf der einen Seite die Universitäten Möglichkeiten bieten, spezialisiertes Wissen zu prozessieren. Auf der anderen Seite ist es aber heute so, dass sie nur dann eine Chance haben, in Universitäten Wissen zu prozessieren, jetzt vorzutragen oder es zu erforschen oder was auch immer, wenn sie neues Wissen prozessieren. Wenn sie eben ganz speziell darauf abstellen, etwas zu prozessieren, eine Art von Wissen zu prozessieren, die nicht vor ihnen bereits irgendjemand anderer vorgelegt hat oder prozessiert hat. Das ist vielleicht auch ein sehr wesentlicher Unterschied zur Kirche, zum Bereich relativer Eigenständigkeit, wie wir kirchliches oder christliches Wissen getragen hat. In der Kirche war es selbstverständlich notwendig, systembewahrend Wissen zu prozessieren. Auch da bitte in Details bereits die Notwendigkeit, besser als Vorgänger abzuschreiben oder zu interpretieren oder gewisse, was weiß ich, Ornamente zu malen und vieles mehr, um eben dort den Job des Malers zu bekommen, der von der Feldarbeit zum Beispiel entbunden hat im Rahmen der klösterlichen Ordnung. Ja, ganz klar. Aber so richtig explizit wird es im Rahmen der Wissenschaft, wo es eben überhaupt keine Lorbeeren mehr zu verdienen gibt, wenn man das wiederholt, was bereits andere Wissenschaftler heruntergebetet haben. Oder wenn man herunterbetet, was bereits andere Wissenschaftler an Wissen vorgelegt haben. Bitte.
Ich glaube, es geht vor allem darum, dass das Wissen eben nützlich ist, weil da auch die ganze Gesellschaft eben ausgelegt ist. Und das durch die Konkurrenz eben die Universität, die eben als nützlichste Wissen verbreitet, ist eben am erfolgreichsten, beziehungsweise hat die höchste Nachfrage.
Da ist jetzt diese berühmte Brauchbarkeits- oder Nützlichkeitsfrage im Spiel. Nicht? Also ich habe ja darauf hingewiesen, dass streng genommen eigentlich nur derjenige wissen kann, ob ein bestimmtes Wissen nützlich oder brauchbar ist, der das entsprechende Vorwissen, der über das entsprechende Vorwissen verfügt, weil eben dieses Vorwissen jeweils die Wahrnehmung kanalisiert, vorgibt, was denn an jeweils relevanten Wissen weiter erforscht werden sollte. Nicht? Also ich habe ja davon gesprochen, und das haben wir, glaube ich, solche Beispiele haben wir bereits erwähnt, hoffe ich zumindest, dass, was weiß ich, weiß nicht, nur eine Gesellschaft, die eben die Computer zu einem Internet zusammenschließt, sehen kann, dass es sinnvoll ist, auch Antivirenprogramme zu entwickeln. Eine Gesellschaft, die das nicht getan hat, also die kein Internet kennt, kann das nicht sehen. Das heißt, eine Gesellschaft von Philosophen kann beim besten Willen nicht im selben Ausmaß zumindest nicht sehen, was weiß ich, im Bereich der Informationstechnologie oder ich weiß nicht, im Bereich der Mikrobiologie oder Biochemie oder was auch immer, gerade an Erforschungswerten, und zwar aus der dortigen Sicht, Erforschungswerten Problemen bestehen. Innerhalb der Wissenschaften geht das schon nicht. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, was sozusagen jetzt die relevanten Forschungsschritte im Hinblick auf Kant-Exegese wären. Habe ich keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo die Kant-Forschung aktuell sich befindet, und ich weiß auch nicht, was jetzt diejenigen Forschungsprojekte wären, die diesbezüglich besonders gefördert werden. Und ich bin immerhin doch auch Philosoph im weitesten Sinn, und ich kenne ein bisschen auch bei Kant aus. Aber da sozusagen wage ich nicht zu reden. Genauso ist es natürlich jetzt auch bei diverseren Wissensgebieten. Nicht? Also die Politik ist beim besten Willen nicht immer eins zu eins in der Lage festzustellen, was jetzt die Wissensbereiche sind, die gefördert werden sollen. Bis zu einem gewissen Grad ist das im Rahmen der Politik oder in der heutigen Hochschulpolitik oder Wissenschaftspolitik auch bekannt und wird berücksichtigt. Der Forschungsförderungsfonds in Österreich stellt sozusagen ganz bewusst darauf ab, nur Experten feststellen zu lassen, welche Art von Wissen gefördert werden soll, welche Forschungsprojekte zum Beispiel gefördert werden sollen. Also die sagen ganz bewusst, zumindest bis jetzt nicht, wir fördern zum Beispiel nur Informationstechnologie, weil das gerade am Markt gefragt ist, sondern die sagen ganz bewusst, wenn da jemand mit einem Projektantrag kommt, dann müssen wir einen Experten finden, der wirklich genau auf dem Stand des Wissens ist, das diesen Projektantrag betrifft, und lassen diesen Experten feststellen, ob dieses Projekt förderungswürdig ist. Bis jetzt werden diesbezüglich genug Forschungsmittel, also Forschungsgelder bereitgestellt. Es ist allerdings, und das ist nicht zu übersehen in der aktuellen Situation des Wissenschaftsbetriebs, eine sehr breite Debatte im Gange, ob nicht wissenschaftsexterne Aspekte in Betracht gezogen werden oder werden sollten, die eben eine Vorselektion, eine Vorauswahl von besonders relevanten Wissensbereichen da treffen soll und nur mehr die als besonders förderungswürdig herausstellen soll. Ne? Das dürfte klar sein, gerade in der aktuellen Situation. Naja, wir haben alle gerade den Handyboom hinter uns, also alle sind ganz scharf drauf, da weiter zu tun, und diese Informationstechnologie scheint wirklich im Moment eine sehr aussichtsreiche Wissenssparte zu sein, auch sehr verkaufbar zu sein. Natürlich mit einem gewissen Recht oder mit einem gewissen, sagen wir mal, breit gesellschaftlich argumentierbaren Recht sagt, und zwar dann durchaus auch auf Kronenzeitungsniveau, ne, das dürfte bekannt sein, ne, sagt die Gesellschaft, wir fördern bestimmte Bereiche. Und wir fördern nicht Bereiche, wo es sozusagen ziemlich klar ist, dass da keine großen Verkaufbarkeit erzielt
werden kann. Die Konkurrenz fördert ja gerade das. Also dass den Austausch, beziehungsweise den, weil wenn ich jetzt das Vorwissen nicht habe, beziehungsweise dann macht es wer anders, und dann hat er ja, wenn das wirklich wahr ist oder nützliches Wissen ist, dann hat der einen Vorteil. Und durch die globale Konkurrenz, glaube ich, wird das schon immer mehr passiert. Also das ist der ausschlaggebende Faktor eben, wenn es darum geht, eben die Nachfrage zu steigern. Ne?
Richtig, wir haben aktuell gerade im Hinblick auf dieses Institut die Diskussion laufen, Sie haben das wahrscheinlich auch mitbekommen oder vielleicht davon gehört, ne, dass im europäischen Raum dieses Institut relativ breit spezialisiert ist. Also das heißt, versucht möglichst viele Bereiche der Philosophie abzudecken und zwar möglichst kompetent mit guten Fachleuten abzudecken. Ne. Allerdings ist natürlich heute die Herangehensweise von Studenten und Studentinnen, also von Ihnen, eine andere, als das vor 20, 30 Jahren gewesen ist, nämlich eine, die doch mit einer gewissen Mobilität operiert. Das heißt, Sie sagen sich, auch mit einem gewissen Recht, naja, der eigentliche, was nicht, sagen wir mal, Kant-Spezialist oder sonst Spezialist für irgendein philosophisches Gebiet, sitzt in Bielefeld. Und eigentlich erlauben mir die aktuellen Möglichkeiten, genauso gut in Bielefeld zu studieren oder ich weiß nicht, in Heidelberg zu studieren, wie ich das hier in Wien mache. Ich brauche eigentlich nicht hier so ein breites Angebot, sondern mir wäre es fast lieber, wenn hier ein gewisses Spezialgebiet herausgehoben würde, nur dieses gefördert wird. Es wäre auch sinnvoll für die hier arbeitenden Wissensarbeiter, nicht? Weil die sozusagen, wenn sie wirklich mehr oder weniger ein Gebiet beackern, sich auch im gegenseitigen kollegialen Austausch befruchten könnten und sich vielleicht in gemeinsamen Forschungsprojekten ergänzen könnten und sich eben spezialisieren könnten. Und diejenigen Studenten, die eben was anderes studieren wollen, gehen, ich weiß nicht, nach Salzburg oder nach Heidelberg oder nach Berlin oder sonst wo. Also diese Debatte läuft aktuell. Das Wiener Philosophieinstitut hat sich meines Wissens noch nicht endgültig entschieden und bleibt eher noch sozusagen bei dieser Grundsatzüberlegung, ein möglichst breites Wissen anzubieten.
Ja, aber was ist denn das Problem? Das spricht denn gegen diese Art von Universität und Studenten an? Haben Sie nicht das Problem, dass Sie sagen, Sie sind jetzt
ultra-privat? Ja, natürlich. Also es ist natürlich so, dass hinreichend Studenten gerade in diesem Fach vorhanden sind. Nicht? Auch jetzt, bitte, ich überblicke sie jetzt aus meiner Perspektive gar nicht im Einzelnen. Ich weiß nicht, wie viele Leute jeweils bei den anderen Lehrveranstaltungen sitzen. Nicht? Aber grundsätzlich, ja, sagen wir mal, ich zumindest würde sagen, ja, es gibt Nachfrage, also lasst uns auch das Angebot dafür weiterstellen. Keine Frage, nicht? Gut, man muss auch vielleicht dazu sagen, gerade die Philosophie ist natürlich jetzt eine Wissenschaft, die von sich her relativ wenig Forschungsmittel benötigt. Wir brauchen, naja, was zum Schreiben, was zum Lesen, gut ausgestattete Bibliothek und Hörsäle, wo wir unser Wissen verbraten können. Aber wir brauchen nicht unbedingt große Laboratorien oder große Maschinen, die viel Geld kosten und ich weiß nicht, was sonst noch an, oder Exkursionen, Expeditionen, wo irgendein Wissen erhoben wird und vieles mehr. Nicht? Also es ist im Bereich der Philosophie, die Philosophie ist eine sehr, naja, sagen wir mal, billige Wissenschaft im Vergleich der sonstigen Wissenschaften. Aber in anderen Wissenschaften, also weiß nicht, wenn Sie denken, was halt Ethnologie oder so, wo es doch auf Feldforschung ankommt und wo eben solche Expeditionen dann finanziert werden wollen, na, da sagt man dann schon, naja, bitte konzentrieren wir uns nicht jetzt einheitlich auf alle Weltregionen, sondern konzentrieren wir uns auf, ich weiß nicht, keine Ahnung, was da besonders herauszustellen wäre, nicht? Aber was den europäischen Raum oder den afrikanischen Raum und überlassen wir Asien den Amerikanern oder Südamerikanern, was auch immer. Sie hören, ich dilettiere in diesem Bereich, also keine Ahnung, was in der Ethnologie sozusagen angesagt ist, aber man kann sich vorstellen, dass es da Argumente gibt, zu spezialisieren, also Überlegungen diesbezüglich, die darauf hinauslaufen, dann das Wissensangebot auch an Universitäten zu spezialisieren. Ich meine, es ist klar, auch schon in der Geschichte der Universität war es natürlich grundsätzlich so, dass es berühmte Gelehrte gegeben hat, gerade im Bereich der Philosophie, nicht, wo dann auch die Studenten, Studentinnen sich auf den Weg gemacht haben, um eben bei Hegel in Berlin zu hören, wenn man sich leisten konnte, im weitesten Sinne. Also so, diese Vielfalt der europäischen Universität war natürlich von vornherein auch Programm. Und diese Vielfalt der Universität, der europäischen Universität, dies als Vorgriff auf übernächste Woche dann, hat eben zum Beispiel auch sehr wesentlich dazu beigetragen, dass diese Lehrpläne relativ systematisiert und relativ vereinheitlicht worden sind, dass dieser Ort der Vorlesung, des Curriculums, auch der Ablauf der Lehre und all das, was Sie heute mit der Universität verbinden, in einer Art und Weise etabliert worden ist, wie wir das eben heute kennen. Also diese Gegenüberstellung von Lehrern und Studenten, Studentinnen, nicht, die in Hörsälen so klassisch stattfindet, ist eine Sache, die Sie eigentlich im Prinzip mit leichten Variationen aber im Ganzen auf allen Universitäten finden. Aber auch, und das ist das Entscheidende vielleicht diesbezüglich, auch diese besondere Beziehung von Lehrer und Lehrenden, die eben zum Beispiel eine gewisse Art der Kollegialität nahelegt. Also wo es dann nicht wie in der Schule, und ganz bewusst eben nicht wie in der Schule, oder sozusagen absichtlich nicht wie in der Schule, darum geht, ein Gesprächsklima zu schaffen, das eben zumindest tendenziell Autoritätsverhältnisse abbaut. Wo es nicht mehr darum geht, sozusagen sie vorhin hinzustellen und zu sagen, das ist Sache und sonst nichts, weil ich das sage und vieles mehr, nicht? Und damit, nur als Andeutung auf noch Kommendes, ist natürlich auch nahegelegt, dass sozusagen diese Art von Herangehensweise, weil an Wissen, wie ich das jetzt auch vielleicht gerade vorführe oder vorgeführt habe, etabliert wird. Sprich, eine Herangehensweise an Wissen, die eben nicht mehr von einem sozusagen ein für alle Mal als alleingültige Wahrheit feststehenden Wissen ausgeht. Nicht mehr von einer ewigen Idee der Wahrheit, sondern von einem Wissen, das eben perspektivenabhängig, kontextabhängig, vorwissensabhängig zu stehen kommt. Und wo dann auch ganz bewusst immer wieder darauf hingewiesen wird, dass dieses Wissen perspektivenabhängig, kontextabhängig, vorwissensabhängig ist. Die Universität, die Europäische Universität, war sozusagen fast die Säuglingsstation, wenn man das so nennen will, dieser Ort des Wissens. Und dieser Ort des Wissens birgt natürlich auch, und darauf werden wir im Weiteren ausführlich zu sprechen kommen, eine ganze Reihe von Problemen für die moderne Gesellschaft. Mit diesen Worten bedanke ich mich für heute und freue mich.